Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast mit Arndt Kobbers und heute der Sängerin Andrea Hudak, die zwei große musikalische Leidenschaften hat, über die ich gerne mit ihr heute sprechen möchte. Natürlich auch über ein paar andere Sachen, die Sie machen. Sie sind ja sehr breit gefächert. Frau Hudak, als erstes vorweg, Sie schreiben sich mit CH, sprechen Sie aber nur mit H aus. Was ist das für ein Name?
Also der kommt ursprünglich aus dem Tschechischen, der Name, und heißt übersetzt armes kleines Teufelchen. Warum dieses C nicht mitgesprochen wird, kann ich nicht erklären, weil in dem Tschechischen wäre es eigentlich mit dabei, aber Familientradition ist ohne C.
Aber wenn man sie jedenfalls im CD-Laden sucht oder irgendwo...
Dann muss man bei C gucken.
Ist klar. Vielleicht als allererste Frage, Giacomo Meyerbeer ist ja einer der großen Namen der Musikgeschichte.
Ja.
Er ist aber ziemlich untergegangen und man hört seine Musik kaum noch. Ist er wirklich so im Nachhinein betrachtet tatsächlich auch einer der Großen der Musik? Hat er großartige Musik komponiert?
Unbedingt. Also das kann ich nur unterstreichen. Ja. Also der hat nicht nur im Opernbereich viel Großes geleistet, sondern eben auch in der Kammermusik oder in allem, was zu Musik gehört. In Neuerungen auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne. Also der ist einfach ein großer Name, der viel zu wenig gemacht wird inzwischen und viel zu wenig besprochen wird.
Woran liegt es, dass er nicht so wirklich wiederentdeckt wird?
Also ich glaube, ganz viel liegt daran, dass er wirklich ein Jude war. In seiner Zeit schon auch diesen Judenhass wirklich voll abbekommen hat. Und das hat sich fortgeführt bis zu der Nazi-Zeit, wo dann eben auch seine Werke verbrannt wurden. Deswegen ist ja auch viel noch als verschollen geführt. Mhm. Und die Wiederentdeckungen, das, was Institutionen heutzutage machen, richtet sich vorrangig eben nach den Opern. Und alles andere ist noch nicht auf dem Schirm von Musikwissenschaftlern und vielen Leuten, die sich damit beschäftigen könnten.
Aber hat er denn wirklich viel mehr als Opern geschrieben? Also man kennt ihn ja nur als Opernkomponist und selbst wenn man, ich habe bei Wikipedia mal geguckt, was er denn sonst so geschrieben hat, da tauchen einige Lieder auf. Gut, wir kommen gleich noch zu dem Album, das wir da aufgenommen haben natürlich. Ja. Aber da ist ja, sind zwei, drei Orchesterwerke, irgendwelche Festmärsche für zur Krönung von Wilhelm I. und ich weiß nicht, was er noch so geschrieben hat. Ein Klarinettenquintett habe ich gesehen, aber ansonsten ist es ja fast nur Vokalmusik.
Also Wikipedia ist tatsächlich nicht die Richtlinie für Meyerbeers Werke.
Ja, das hoffe ich.
Da ist einfach noch ganz, ganz viel nicht aufgetaucht wieder. Mhm. Er hat Kirchenmusik unglaublich viel geschrieben, ganz viel für Chöre. Er hat Kammermusik überhaupt für Instrumentalisten und Vokalisten geschrieben. Ja, Sinfonien sind dabei, Festtänze, Kantaten für festliche Anlässe, also nicht nur für die Kirche. Und Singspiele, Ballettmusiken, da ist wirklich ganz viel noch.
Ja. Mhm. Aber wo entdeckt man sowas? Wie kann das sein, dass die Sachen so verschollen sind?
Man muss wirklich ein bisschen suchen. Also mein Startpunkt ist immer die Tagebücher von Meyerbeer. Und daran suche ich immer, wo ist was entstanden, in welcher Bibliothek könnte noch was liegen, in welchem Privatbesitz könnte was sein. Man muss wirklich auf die Suche gehen. Es gibt kein einheitliches Verzeichnis. Also solche Sachen entstehen gerade. Da gibt es mehrere Projekte in Amerika, in England, in Deutschland inzwischen auch. Mhm. Aber es ist noch nicht zusammengeführt. Und deswegen ist das so schwer, das zu finden gerade.
Das heißt, er hat keine Liste selbst geführt, wie das ja viele Künstler machen, die irgendwann aufschreiben, was sie alles gemacht haben.
Nee. Also tatsächlich, die meisten seiner Stücke sind direkt an Verleger gegangen oder an Zeitungen. Oder wenn Leute ihn gebeten haben, was zu schreiben, aus dem kirchenmusikalischen Bereich, dann hat er direkt dahin geschrieben und oder manchmal das eben dann auch im Tagebuch notiert, aber eben auch nicht immer. Nicht jeder schreibt ja immer alles in sein Tagebuch. Und in Briefwechseln findet man noch Hinweise,
ja. Ja, man sagt ja so gerne, dann sind so Gelegenheitskompositionen und diese Auftragswerke, die man mal eben für einen Festanlass geschrieben hat. Ist das wirklich auch gute Musik? Oder merkt man wirklich, dass er das so schnell dahingeschrieben hat, dass er das zwar irgendwie konnte, aber ganz groß ist dann doch nicht?
Nee, auch viele von diesen Dingen sind gar nicht so schnell dahingeschrieben. Es gibt zum Beispiel die Hymne an Gott, das ist ein vierstimmiger Gesang mit Klavier. Und der Textdichter dieses Werkes war ein Besucher der Mutter Meyerbeers, Amalie Beer, in deren Berliner Salon eben und hat eine rege Freundschaft mit der Familie gepflegt. Da ist zum Beispiel auch überall, also das ist wirklich Musik, an der Meyerbeer hart gearbeitet hat. Er fand den Text unglaublich sperrig, schrieb das auch und hat sich da abgearbeitet dran. Und diese Stücke haben wahnsinnig lange gebraucht, um auf die Welt zu kommen. Und das ist gute Musik geworden, die wirklich in großem Rahmen auch aufgeführt wurde dann nachher. Ne?
Wie sind Sie denn überhaupt auf Meyerbeer gestoßen?
Auf Umwegen. Also ich habe mich vorher mit Karl Maria von Weber beschäftigt, aber auch nicht mit der Opernschiene, sondern ich habe die Lieder zur Gitarre Webers vorher entdeckt und mich da so ein bisschen reingegraben und hatte einen ganz seltsamen Zufall. Ich habe bei einer Berliner Ausstellungseröffnung solche Lieder gesungen mit meiner Gitarristin zusammen und bin dort angesprochen worden, ob ich mich denn mit Meyerbeer auch schon beschäftigt hatte. Tatsächlich kannte ich zu dem Zeitpunkt 2013 noch nicht allzu viel von Meyerbeer, außer dass ein einziges Notenexemplar in meinem Bücherregal stand mit Liedern Meyerbeers. Und bei der Ausstellung, die mich da gefragt haben, das sind die Kliege-Brüder, die hatten gerade eine große Ausstellung vorbereitet zu Meyerbeer an sich, weil ja 2014 großes Jubiläum war. Und da ging es dann los. Also die hatten schon die ersten Manuskripte in der Tasche, nach denen ich dann weitersuchen konnte. Und ja, so entwickelte sich das einfach. Ich grub und grub. Und es kam immer mehr Schätze zutage. Ja.
Mhm. War das auch diese Arbeit und diese Möglichkeit, dann noch was zu entdecken, die so fasziniert hat?
Unbedingt. Ja, da ist so ein Abenteuergeist plötzlich entstanden. Das ist, ja, man findet was und das hat noch seit 200 Jahren keiner mehr in der Hand gehabt. Es ist wirklich, als ob man Gold plötzlich in den Händen hält. Und dann muss man natürlich auch gucken, was könnte gemeint sein. Manche Handschriften sind ja nicht so ganz klar. Und ja, immer wenn man Sachen rausfindet, ist das ein Erfolg. Also es ist ein großer Erfolg. Das ist ein Erlebnis, was man unbedingt mitteilen möchte. Ja.
Was würden Sie musikalisch sagen? Was zeichnet Meyerbeer aus? Oder was macht ihn so faszinierend, so spannend?
In allererster Linie würde ich sagen Vielseitigkeit. Er hat ja auch in mehreren Sprachen komponiert. Und er hat sich wirklich, er hat es geschafft, diese Sprachen an seine Musik anzupassen. Oder andersrum, seine Musik an die Sprachen anzupassen. So dass er, glaube ich, auch nicht in Schubladen passt. Also italienische Kanzonetten klingen anders als französische duftige Lieder oder deutsche Lieder, die sehr ernst gehalten sind. Er ist bunt. Er ist so unglaublich bunt. Und was mir an Meyerbeer besonders gefällt, selbst wenn er sehr ernsthafte Themen bearbeitet, ist immer so ein kleiner Pfiff dabei. Also er hat überall so kleine, ich nenne es jetzt mal Witzchen, versteckt. Also er stand, glaube ich, in vielen kompositorischen Dingen sehr darüber und konnte das einbauen in seine Komposition.
Weiß man eigentlich viel über ihn als Menschen oder ist er auch noch zu entdecken? Ist viel erhalten oder viel überliefert, was das für ein Mensch war?
Ja, also aus den Tagebüchern natürlich kann man viel lesen oder aus Briefen, die so hin und her gegangen sind. Ja, es war ein sehr bescheidener Mensch, der auch sehr bescheiden aß, der gesundheitliche Probleme hatte auch, also wie viele ja in der Zeit auch, und die dann auch gerne quasi mal so auslebte. Und er war sehr liebevoll seiner Frau gegenüber, seine Mutter hat er abgöttisch verehrt, Familienmensch, würde ich sagen. Und ich glaube auch diplomatisch zurückhaltend, wenn er mit der Obrigkeit zu tun hatte. Er hat sich ja da auch den Fürstenhöfen, Königshöfen anpassen müssen oder dürfen.
Sie haben im Jahr 2020 denn dieses Album aufgenommen oder ist es da erschienen? War das vorher schon?
2020 aufgenommen.
Genau, dieses Doppelalbum mit jeder Menge Welterstentspielungen, Entdeckungen.
Richtig. Also
was Meyerbeer. Wie ist denn dazu gekommen?
Das ist ein bisschen eine Corona-Idee gewesen. Also ich habe mich ja vorher schon auch viel mit Meyerbeer beschäftigt und ein paar CDs rausgebracht. Und da waren immer noch so Stücke übrig geblieben jeweils, die aufgefunden wurden und aber nicht gemacht werden konnten. Ja, Corona war also ja die Ausbremsung für jeden. Und bei mir entstand da unglaublich viel Neues, unglaublich viel kreative Ideen. Und das kam so der Punkt, wo ich so dachte, entweder ich habe jetzt Zeit und kein Geld und mache ein Projekt oder ich mache später ein Projekt und habe dann auch keine Zeit und habe mir dann das größtmögliche Projekt, was man in der Corona-Zeit machen konnte, eben ausgewählt. Und das ist eben mit 16 Mitwirkenden, also vokale Kammermusik und Sakralmusik für Solostimmen. Ja, ich habe mit den Leuten zusammen telefoniert, die hatten alle Zeit. Wir konnten uns mit den Stücken beschäftigen und ja, also Corona war tatsächlich der Auslöser für dieses große Projekt.
Ja, das ist wirklich interessant, dass so eine wirkliche Entdeckung bietet. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das quasi so ein Zwischenschritt. Also Sie gehen davon aus, dass noch mehr zu entdecken ist.
Wir haben in dieser Produktion auch noch weitere Stücke entdeckt. Also eben auch Klaviermusik. Er hat ja seine Klaviermusik ist auch noch gar nicht weiterentdeckt worden. Wir haben Handschriften, Manuskripte auch hier in Berlin liegend gefunden in der Zwischenzeit. Und Choräle, also in Bad Freienwalde unter anderem komponiert und für Bad Freienwalde komponiert. Also die so örtliche Bezüge haben. Also wir haben schon wieder sehr viel gefunden, ja.
Und Sie haben ja dann dieses Jahr auch mitbegründet, mitinitiiert, wie auch immer, eine Meyerbeer-Gesellschaft.
Genau, also die ist letztes Jahr auch schon mit entstanden. Also eigentlich existiert sie schon ein Jahr, aber die Eröffnungsveranstaltung oder Gründungsveranstaltung konnte erst in diesem Jahr stattfinden. Genau.
Was haben Sie denn mit der vor?
Das aufzuzählen, das dauert wahrscheinlich mehrere Wochen. Aber also im Grunde genommen ist es ja wichtig, dass Meyerbeer so ein bisschen wieder ins Licht gerückt wird. Und ich glaube, das geht mit so einer Gesellschaft einfach besser, als wenn man da alleine arbeitet. In dieser Gesellschaft sind ja auch Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die allen anderen Blickwinkel auf den Komponisten und auf seine Familie haben. Und aus dem Grund finden sich da Leute, die eine Energie sammeln und Sachen initiieren können, gemeinsam, die man alleine nicht schaffen könnte.
Kann da jeder Mitglied werden?
Jeder kann Mitglied werden, ja. Aufnahmeantrag ausfüllen und einreichen und dann ist das eigentlich auch schon erledigt.
Und das findet man im Internet?
Das findet man im Internet, Giacomo Meyerbeer Gesellschaft.
Oh ja, genau. Ja, sehr gut. Das, ja, der Meyerbeer war ja auch so ein Weltenbummler, ne? Wenn man sich seine Biografie anguckt. Der ist ja auch schon auf einer Reise geboren, allein schon in dieser Geschichte, auf einer Reise von Berlin, wo ja seine Eltern gewohnt haben, Richtung Frankfurt-Oder, gar nicht so weit weg davon, von da, wo sie jetzt wohnen.
Genau, der ist in Tassdorf auf die Welt gekommen.
Heute Rüdersdorf. Genau. Und war ja dann als Student, habe ich gelesen, in Darmstadt, das wusste ich gar nicht, und in Wien, und in Paris, war er ein paar Jahre lang in Italien, hat dann lange in Paris gelebt, hat dann gependelt zwischen Paris und Berlin.
Richtig.
Ich war hier mal Generalmusikdirektor vom König gewünscht, aber irgendwie hat es dann doch nicht so richtig geklappt, denn er war eher in Paris. Aber war ja auch heimatverbunden. Ne? Er hat ja dann auch festgelegt, dass wenn ihm was passiert, er möchte in Berlin beerdigt werden, ist er dann auch überführt worden. Ja. Was ja damals nicht üblich war. Ne?
Nee, das
war eine weite Strecke.
Ja.
Da kam ja nur diese eine Parallele so ein bisschen zu Ihnen. Bei Ihnen ist das ja auch so. Ne? Sie sind in Storkow geboren, in Fürstenwalde, aus der Schule gegangen oder Abitur gemacht, habe ich gesehen.
Genau.
Und sind dann in die Welt gegangen, haben studiert hier in Berlin, waren in Karlsruhe, sind als Freiberufler über in der Welt und leben jetzt wieder in Fürstenwalde.
Ich lebe jetzt wieder, das hat mich wieder dahin gebracht.
Genau. Mögen Sie Brandenburg so gern und die Kleinstadt?
Tatsächlich kann ich mit der brandenburgischen Mentalität tatsächlich was anfangen. Es gibt ja viele Leute, die sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen, weil es dort sehr direkt zugeht. Aber mir gefällt das und ich weiß immer, woran ich bin. Aber mich haben viele Zufälle irgendwo hingetrieben und auch der Zufall brachte mich wieder zurück ins Brandenburgische. Es war jetzt keine bewusste Planung, aber ich fühle mich da zu Hause, ja.
Aber Sie sind halt schon, naja gut, Berlin ist natürlich nicht weit weg.
Nein,
das als Musikzentrum,
das stimmt. Ja, Berlin-Brandenburg gehört auch irgendwie zusammen. Also für mich ist das nicht getrennt.
Ja.
Also.
Ich habe gesehen, Sie haben eine ganze Menge von verschiedenen Projekten, die Sie so am Laufen haben oder in die Sie so involviert sind. Unter anderem haben Sie auch ein paar CDs oder waren mit dabei bei CD-Produktionen, Operetten von Johann Strauss.
Ja.
Einige Sachen, Humperdinck haben Sie gemacht und sowas. Sind Sie eigentlich noch auf der Opernbühne oder beschränken Sie sich doch jetzt eher so auf Lieder und solche Sachen, wo wir gleich noch vielleicht zu sprechen
kommen? Ja, ich bin auch gerne noch auf der Opernbühne, also im Sommer regelmäßig beim Festival Schloss Britz auch immer noch mit auch ausgegrabenen Werken, also Werke, die nicht so oft gespielt werden oder überhaupt erst wieder ins Leben gerufen werden. Ich wäre gerne mehr auf der Opernbühne. Ich finde auch, das bedingt sich. Also ich möchte das nicht trennen. Also ein Konzertsänger und ein Opernsänger. Also die Komponisten haben für beides komponiert. Die Sänger damals waren in beiden Genres zu Hause. Ich finde, das ist nicht trennbar. Das eine bedingt das andere. Von daher, ja, aber wie das so ist. Also ich bin mein eigener Herr und ich versuche mich überall selbst unterzubringen. Ich bin Freiberufler und alles, was sich mir anbietet, nehme ich natürlich gerne an.
Und Sie haben ein Faible fürs zeitgenössische Lied oder zumindest für eine bestimmte Richtung hier. Ne?
Genau.
Mit Berliner Komponisten arbeiten Sie eng zusammen mit einigen,
Max
Böhlemann und anderen.
Ja, Musik kann ja nur, also Musik ist ja nur dann Musik, wenn sie erklingt. Und das gilt für alte Musik genauso wie für neue Musik. Und gerade neue Musik, finde ich, ist ein Spiegel von uns und unserer Zeit. Und wer könnte das besser verkörpern als wir jetzt? So eine Sache muss man aufführen, damit man auch über sich selber wieder ganz viel lernt.
Das stimmt. Ich habe auch gesehen, 2017 ist eine Schumann-Platte rausgekommen mit dem Cello-Duo Tolka.
Ja.
Und da stehen Sie drin auch Andrea Hudak, Sopran und Cello.
Ja.
Das heißt, Sie spielen selbst Cello?
Also mir sind genau drei Töne beigebracht worden. Es gab sogar Erweiterungen nach dem Projekt auf einen vierten Ton. Ja, die beiden Cellisten müssen bzw. dürfen auch singen in diesem Projekt und ich darf eben auch auf dem Cello spielen und mir ist wirklich ein gutes Cello zur Verfügung gestellt worden, damit es auch klingt, aber noch begrenzen sich meine Fähigkeiten.
Ja, und Sie haben das feste Duo, das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, mit der Gitarristin Lydia Naumova.
Ja.
Das ist ja auch eher eine ungewöhnliche Sache, ne? Also Sänger werden ja in der Regel begleitet vom Klavier, selten mal von Gitarre.
Ja.
Gut, Harfe hat man jetzt irgendwann auch mal entdeckt vor ein paar Jahren. Ja. Wo liegt der Reiz daran, mit der Gitarre
zusammen? Also zuallererst bestimmt darin, dass man die Gitarre überall hin mitnehmen kann und in Räumen, wo kein Flügel oder Klavier oder kein Orchester zur Verfügung steht, ist eine Gitarre natürlich sehr praktisch. Und es gibt natürlich eine andere Art von Musizieren. Also das ist alles wesentlich kleiner gehalten und die Farbe einer Gitarre und die Stimme, die passen sehr gut zusammen und man kann sich also in Klängen abwechseln oder man kann miteinander auf eine ganz andere Art und Weise spielen, als würde man das jetzt mit einem Klavier versuchen. Ja. Mhm.
Sind das Arrangements, die Sie singen und spielen überwiegend?
Nein, das sind Originale. Es gibt unglaublich, also wie ich vorhin ja kurz erzählte, Karl-Maria von Weber, der ja selbst auch ein sehr guter Gitarrist war, hat ja eben auch für die Gitarre geschrieben und es gibt gerade in dieser Zeit diese klassische Biedermeier-Gitarre, die von Giuliani, von so vielen Komponisten dieser Zeit eben benutzt wurde. Auch Meyerbeer hat für Gitarre geschrieben.
Warum?
Das sind auch Sachen, also noch ein weiteres Projekt, was mir so im Kopf schwebt. Sizilianische Volkslieder hat er bearbeitet oder abgehört in Italien. Italien, hat Reisen gemacht und hat sich Sachen notiert, die er spannend fand. Wahrscheinlich auch, also es ist nicht ganz klar, warum er das gemacht hat, aber wahrscheinlich auch, damit er in Opern diese Klänge unterbringen konnte. Also ich vermute ja tatsächlich, weil er mit Weber so gut befreundet war, dass Meyerbeer und also diese Sachen eben auch für Weber mitgeschrieben hat.
Aha. Ja, die kenne ich überhaupt nicht. Also diese Weber-Lieder für Gesang und Gitarre,
ja, habe ich nie gehört. Ganz viel, tatsächlich, ja, gibt es ganz viel, ja.
Oh ja. Ja, und ich habe gesehen, Sie sind jetzt um Weihnachten herum und Anfang des Jahres sind Sie ja unterwegs mit einem Programm Zauber der Sterne.
Ja.
Mit dem Duo Pariser Flair. Was ist denn das?
Das ist ein französisch-deutsches Duo, mit denen ich das erste Mal zusammenarbeiten wollte, schon im letzten Jahr. Das hat sich ja leider nicht ergeben. Die meisten dieser Termine sind jetzt verschoben worden auf dieses Jahr, auf nächstes Jahr, auf übernächstes Jahr bereits. Und ich bin ganz neugierig. Also die ersten Proben fanden natürlich schon statt. Und Marie Giroux, eine Französin, die natürlich von einer ganz anderen Richtung so kommt, also diesen Chanson auch sehr bedient und sehr klassisch. Und das findet sich auf der Bühne eben auf eine ganz spannende Art und Weise, ja.
Und da sind Sie in, ja, eigentlich ganz Norddeutschland sind Sie unterwegs,
oder nicht? Nein, wirklich deutschlandweit. Mhm. Also Norddeutschland, Süddeutschland, Mitteldeutschland, alles dabei.
So eine richtige Tournee jetzt.
Ja, genau.
Ja, der ist auch schön, ne? Jetzt das Corona, hoffen wir mal, dass jetzt die nächste, wenn er nicht kommt.
Ja, die ersten Konzerte werden ja bereits wieder abgesagt.
Ist es so, tatsächlich?
Ja. Also da, wo große Chöre eben nicht mehr zusammenkommen können oder auf Abstand nicht proben konnten, das passiert tatsächlich gerade schon wieder, ja, leider. Mhm. Aber ich habe viele neue CD-Projekte im Kopf, also mich hält nichts auf.
Ja, vielleicht noch eine Sache, bevor wir auf die nächsten CD-Projekte zu sprechen kommen, was ich gesehen habe. Sie sind ja auch hier zu am ersten Weihnachtstag in Berlin im Berliner Dom zu hören, machen Musik und Gottesdienst mit dem Andreas Sieling zusammen,
genau,
dem Domorganisten.
Ja.
Also solche Sachen machen Sie, ne?
Das ist ja, ja
schon enorm, wirklich enorm breit gefächert.
Ja, ich bin neugierig. Also ich bezeichne mich selbst auch als neugierige Sängerin und alles, was ich, ja, also überall gibt es so Felder, die noch nicht bearbeitet wurden und Sachen, die ich noch nicht probiert habe und ja, ganz davon abgesehen, dass Andreas Sieling natürlich ein ganz großartiger Organist ist, mit dem ich regelmäßig und gerne zusammenarbeite.
Mhm. Ja. Ja, und so in den letzten 15 Jahren, ich habe gesehen, sind ja jede Menge CDs entstanden, die auch in schneller Folge jetzt wirklich wächst, die Diskografie. Aber was da wirklich herausragt, denke ich mal, ist dieses Meyerbeer-Projekt, also mehrere Meyerbeer-CDs und jetzt dieses Vokal-Doppelalbum. Ja, und dann die Ave Maria, eine große CD-Box mit, 68 Ave Marias.
Ja.
Oh, 7 Epochen.
Ja.
Darüber müssen Sie was erzählen. Was ist das für, was war das für ein Projekt?
Also ich habe da ja über 15 Jahre dran gearbeitet. Also es begann alles damit, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, dass es mehr als Bach, Gounod und Schubert an Ave Maria Vertonungen gab. Und die auch alle sehr gehaltvoll und auch sehr unterschiedlich waren. Und erstmal habe ich angefangen, Noten zu sammeln und zu gucken, wo gibt's was. Ich habe geguckt, was haben Komponisten für Werkverzeichnisse, wo finde ich jetzt nochmal in Kirchen, in Ave Maria, in welcher Bibliothek ist das oder in welchen Besetzungen gibt's was. Und habe dann relativ schnell beschlossen, ich gucke jetzt nur nach Stücken, die für Solostimme sind, weil das Feld ist ja noch weiter. Da gibt es ja Instrumentalmusik, da gibt es Chöre. Also das ist ja wirklich unermesslich viel, was da so an Sachen ist. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese 5-CD-Box gemacht habe, hatte ich aus etwa 200 Stücken ausgewählt. Inzwischen habe ich fast 400. Ich suche auch weiter. Also ich höre, nachdem ich so ein Projekt rausgebracht habe, auch nicht auf. Also da ist noch so viel Tolles, was es zu entdecken gibt. Ja, also das Musik aus 1000 Jahren Musikgeschichte. Und wenn man die zum Klingen bringt, dann erlebt man das auch alles nochmal. Und wie Stimme behandelt wird, wie Instrumente behandelt werden, wie Räume klingen, auch wenn man einen gregorianischen Gesang macht und der Kirchenraum ein Teil der menschlichen Stimme ist. Dagegen dann eine Neukomposition eines Komponisten, der speziell für mich geschrieben hat, der sich sehr an mir orientiert. Oder wenn man dann einen romantischen Komponisten hat, der die Orgel groß ausfährt. Also das sind einfach Erlebnisse. Also man fühlt sich einmal so durch die Musikgeschichte getragen.
Mhm. Aber sind das denn alles Kompositionen zum selben Text? Also ich meine, auch das Schubert Ave Maria ist ja schon nicht das,
ja, also es gibt
der klassische Ave Maria Text, ne? Das ist ja doch ein anderer.
Ja, also ich habe mich tatsächlich, also mein Sammelpunkt war, dass das Stück Ave Maria heißen muss. Man kann das unterschiedlich sortieren, wie man möchte, aber also es muss Ave Maria heißen. Und darunter fallen natürlich auch Walter Scott Vertonungen oder Karl May, der ja nicht nur den Text, sondern auch die Musik geschrieben hat. Oder, ja,
da. Ach, das ist ein eigener Text. Ich
wusste
wohl, dass er in Ave Maria mal geschrieben
genau,
hat.
Genau, ja, ja. Mhm.
Wie kommt das, dass so viele Komponisten so im Laufe der Jahrhunderte immer diesen also vielfach dann auch denselben Text, der gar nicht so lang ist, sind ja zwei Strophen.
Ne? Ja, das, also das ist übrigens auch so ein Beispiel dafür, dass es so unterschiedlich aufgefasst werden kann. Es gibt Komponisten, die haben dazu ein einminütiges Werk geschrieben und andererseits gibt es dann wieder Komponisten, die schaffen das auf 10 Minuten. Also jeder fasst es anders auf. Für den einen ist es was sehr Meditatives. Für den anderen ist das wirklich ein Glaubensbekenntnis und für den anderen ist das innerhalb einer Salonkultur, ein Leuten etwas darbringen wollen, sich präsentieren wollen, zeigen wollen. Also für jeden Komponisten war das eine andere Herangehensweise.
Das heißt, es gibt auch Salonmusik?
Ganz davon abgesehen, Franz Schubert ist für den Salon entstanden. Ne? Das ist nicht für die Kirche geschrieben worden, sondern das ist für den Salon entstanden. Mhm. Ja, also wird heute anders benutzt, aber ja.
Und die ältesten Werke sind tatsächlich gregorianische Gesänge?
Genau, ja.
Und dann zieht sich das die ganze Musikgeschichte durch oder gibt es dann auch Phasen, wo wirklich viele Leute sich auf diesen Text stürzen?
Nee,
das, Phasen, wo das gar nicht komponiert wurde?
Nee, das zieht sich komplett durch. Also es gibt keine Pause. In dem Thema gibt es keine Pause.
Überall gibt es
Ave Marias.
Und dank Ihnen auch heute noch weiterhin.
Das geht auch, ja. Also mich erreichen auch immer noch Werke von Komponisten. Also ich habe das ja natürlich öffentlich gemacht, auch in sozialen Medien. Und es gibt auch immer noch Komponisten, die das jetzt finden und mir ihre gerade entstandenen Werke schicken oder mir schreiben, sie haben das und das dort entdeckt. Und kürzlich bekam ich einen Anruf, dass es in der Bibliothek in Lübeck zum Beispiel auch eine Sammlung norddeutscher Komponisten gibt, wo viele Ave Marias eben sind. Also norddeutsche Komponisten mit Ave Maria aus der Barockzeit. Also finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich interessant. Also da lockt mich schon wieder was.
Ja. Ja, haben Sie so ein paar Tipps? Gibt es ein paar Lieblingswerke von Ihnen? Oder eines, was so herausragt, wo Sie sagen...
In diesen Ave Maria?
In diesen Ave Marias.
Also diese 68 Ave Maria sind schon meine Ave Marienwerke, die ich jetzt dafür rausgesucht hatte. Ich kann das gar nicht genau sagen. Also es gibt Stücke, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach wahnsinnig gern höre. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne dieses 10-minütige Hildegard von Bingen A Cappella-Werk. Also man muss aber sowas mögen, glaube ich, wenn man A Cappella 10 Minuten mit einem Sopran aushalten möchte.
Also ich vermute mal, die allermeisten Menschen gut, Gounod und Bach, das kennt fast jeder. Ja. Vielleicht, wenn er nicht weiß, dass es ein Ave Maria ist, aber die Melodie kennt man halt wirklich und ist ja den Bach darunter.
Ja.
Und Schubert kennt man auch, aber Schubert, ich glaube, dann hört es auch schon auf bei den allermeisten Leuten, oder?
Ja, tatsächlich. Also was nicht auf dieser CD ist, es gibt auch das eigentlich in Dänemark berühmteste Ave Maria von Hugo Gildmark. Es geht mehr so in... Also es fühlt sich an wie Popmusik, ist es aber gar nicht. Aber mag ich auch sehr gerne. Ich finde auch die Stücke, die sich im Duett- oder Terzett-Bereich abspielen, wahnsinnig spannend. Oder die lateinamerikanischen, die so einen Bossa-Nova-Rhythmus unter sich da tragen. Auch Diabelli, also ein Komponist, der auch gerne öfter gemacht werden dürfte, finde ich. Was so ganz klassisch klingt, ja. Ich kann mich nicht entscheiden, das tut mir leid.
Ist von Meyerbeer auch ein Ave Maria?
Bis jetzt noch nicht gefunden.
Oh ja.
Also ich persönlich schließe bei Meyerbeer nichts aus, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Paternoster haben wir ja immerhin. Ne?
Mhm. Aber warum schreibt man heute noch ein Ave Maria? Also außer, dass man es für Sie schreibt, weil man weiß, Sie sammeln?
Ich glaube, es ist wirklich einfach, dass man in diesem Stück oder in dem Text seine Ruhe finden kann oder seine Verbundenheit oder überhaupt ins Gebet geführt werden kann. Also wenn es in diese kirchliche Sache geht. Es gibt auch Komponisten, die versuchen, ihr eigenes Problem mit der Kirche in solchen Texten heutzutage abzuarbeiten. Also es gibt einen Komponisten namens Seuker in Österreich, der hat ein psychedelisches Ave Maria komponiert. Für Orgel und Sopran. Und also das ist wirklich eine Verarbeitung. Also wenn ich mir die Noten angucke, ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen, aber für mich klingt es wie eine Verarbeitung, ja, von etwas, was er erlebt hat oder noch erlebt.
Mhm. Und ganz absurd fand ich, habe ich gelesen, dass es tatsächlich auch Fälschungen gab, dass also Komponisten im 20. Jahrhundert dann irgendwelchen Barockmeistern oder sonst wem Ave Marias untergejubelt haben.
Ja. Und vor allen Dingen sind sie auch die berühmtesten Fälschungen der Musikgeschichte mit. Ne? Also Arkadelt, gefunden damals von Pierre-Louis Dietsch, einem, ich glaube, Elsässer, der ja damals schon für seine Fälschungen berühmt war, also zu seinen Lebzeiten. Und immer wenn er was ausgegraben hat, sind bei allen, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, die Alarmglocken geschrillt. Aber dieses Arkadelt, vierstimmige Chor Ave Maria, was er gefunden haben will, stammt aus seiner Feder. Also auch Liszt, der das gehört hat in Rom, hat es weitergetragen und hat es transkribiert für Klavier. Und Ja, das, und das zieht sich wirklich immer noch, also man findet diese Stücke auch immer noch unter dem Namen Arkadelt oder Kaczyni von Wawilow ja eigentlich, einem russischen Lautenisten, Gitarristen. Also wie sich das immer noch halten kann, frage ich mich wirklich, aber es tut's.
Mhm. Ja, das ist auch noch ein eigenes spannendes Feld, eigentlich diese ganzen Fälschungen. Ja. Sie sind ja jetzt hier in Berlin, weil Sie gleich noch zur Probe weiterfahren.
Genau. Und
Sie haben jetzt die nächste CD-Aufnahme vor sich in den nächsten Tagen. Was, genau. Was machen Sie da? Können Sie schon was verraten?
Ja, es handelt sich um Cherubini, ein Komponist, von dem man denkt, da ist jetzt schon alles gefunden. Aber auch da gibt es noch unglaublich viel, was es wieder zu entdecken gibt. Und ich arbeite da mit der Internationalen Cherubini-Gesellschaft zusammen. Das wird eine Doppel-CD, weil das, was wir da gefunden haben, passt nicht auf eine. Das sind Salonstücke für 1 bis 3 Frauenstimmen mit Klavierbegleitung oder Cembalo-Begleitung. Und ein paar Stücke sind noch mit einer sehr virtuosen Violinstimme versehen. Und diese Stücke sind auch Ausgrabungen. Das ist das Krakauer Album, so nennen wir das, weil es in Krakau gefunden wurde, in dieser Jablonska-Bibliothek. Mhm. Alles aus einem Album, was Cherubini selbst zusammengestellt hat. Also es ist seine Handschrift, die dort entziffert wird von der Cherubini-Gesellschaft. Die
das
Noten.
Sind Sachen, die ursprünglich mal hier wahrscheinlich in der Staatsbibliothek waren, in Berlin, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also tatsächlich so ein paar Einzelheiten weiß ich nicht. Ich bin nur ganz glücklich, dass mir das zur Verfügung gestellt wird. Und wir helfen mit, also das wird ja lesbar gemacht. Die Noten werden auch parallel zur CD erscheinen. Und wir helfen mit, Fehler zu finden. Also wir haben gleich die praktische Versuchsvariante im Angebot. Und ja, ich freue mich darauf. Also diese Musik ist so auch so vielfältig. Also 1 bis 3 Frauenstimmen gibt natürlich schon so eine Richtung vor und so eine Klangfarbe vor. Aber was zum Beispiel da auch in den Proben ganz spannend war, für welche, also er hat, Cherubini hat sich sehr festgelegt auf Klavier oder Cembalo, er hat es genau betitelt. Es ist nicht so, wie es manchmal so wirkt, wenn Cembalo davor steht, dass es auch mit einem Hammerklavier gemacht wurde. Das ist bei Cherubini definitiv nicht so. Und wir mussten das richtige Cembalo für die Stücke finden und haben schon festgestellt, dass ein Cembalo nicht reicht. Also wir brauchten mehrere Cembali mit mehreren Möglichkeiten, um das wirklich so zu präsentieren, wie das auch komponiert ist. Ja.
Und wo nehmen Sie das auf hier in Berlin?
Das wird in Berlin im Studio P4 aufgenommen. Es ist ein Tonstudio, mit dem ich schon sehr oft zusammengearbeitet habe, auch mit Meyerbeeren. Mhm. Also dieses Tonstudio entdeckt mit mir die Sachen alle immer neu. Das ist tolle Musik.
Da muss ich ja doch nochmal fragen, wie kommen Sie an solche Projekte oder wie kommen solche Projekte auf Sie? Hat sich das irgendwie rumgesprochen, dass Sie offen sind für sowas und schnell zu begeistern sind, wenn es gut ist?
Also wenn ich was finde, ich habe immer so meine, ich nenne das jetzt Telefonjoker, aber ich habe so Musikwissenschaftler, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die ich um Rat frage oder Forscher, von denen ich weiß, dass sie sich mit etwas beschäftigen. Und ich tue mich nicht schwer, ich frage direkt und stelle mich vor und in solchen Zusammenhängen, also man tauscht sich aus. Also ich gebe von mir ja auch Sachen preis, die ich finde. Also ich behalte es nicht als Geheimnis. Ich habe ganz davon abgesehen, dass ich ja möchte, dass die Sachen aufgeführt werden und dass viele, viele Leute sich damit beschäftigen, damit einfach auch klar wird, dass man das nicht nur auf eine Art und Weise aufführen kann. Also das, sondern es gibt so jeder Künstler hat ja eine Art, etwas zu machen. Und das ist wichtig, dass es bunt bleibt. Mhm. Und ja, man tauscht sich aus. Und dann habe ich eben bei dem Cherubini-Projekt eben gehört, dass die das gefunden haben. Also der Michael Pauser hat übrigens auch das Booklet für die 68 Ave Maria geschrieben. Mhm. Musikwissenschaftler, mit dem ich viel zusammen erforscht habe. Und er erwähnte in einem Nebensatz, dass das da gefunden wurde. Und da, also ab dem Moment habe ich mich so festgebissen und bin dran geblieben und habe so lange daran rumgefragt, bis ich dieses Material zur Verfügung gestellt bekam.
Ja, ist doch immer wieder faszinierend, was alles noch so zu entdecken ist und was alles noch so irgendwo in Archiven schlummert und in irgendwelchen Bibliotheken.
Ja. Ja. Ja, manchmal sind es ja auch gar nicht mal Archive, sondern es sind Privatbesitzer. Also Leute, die was sammeln, die nehmen es natürlich den Musikern, die das präsentieren könnten. Also ich nehme es mal, also sag's mal so, die nehmen es aus dem Verkehr. Ich finde, dieses Sammeln finde ich natürlich auch richtig, aber das macht es nicht hörbar.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie doch mal, Sie wirken ja so voller Energie und voller, ja. Wenn die Energie vielleicht doch mal ein bisschen nachlässt und Sie brauchen mal wieder so einen Impuls von außen durch Musik oder was, gibt es irgendeine Musik, wo Sie wissen, wenn Sie die singen oder wenn Sie die hören, dann geht es Ihnen wieder gut und dann haben Sie wieder Power?
Ich höre gerne Klassikradio, also jetzt RBB, MDR, also NDR, immer wenn ich im Auto unterwegs bin, ist der Klassiksender der Regionale an. Und da gibt's ja sehr oft Entdeckungen oder Hinweise auf, also tatsächlich, ich finde es großartig, was da auch gefunden wird in diesen Archiven. Mhm. Also mich beflügelt alles, was ich nicht kenne. Oder eine Neuinterpretation, also oder eine Richtung, also was Denkanstöße gibt. Und das kann in der alten Musik genauso sein wie in der neuen. Also,
Hören Sie denn noch mal wieder Ihre Sammlung von Ave Marias? Also immer wieder einzelne Stücke daraus?
Ja, ich höre die auch ganz CD-ig. Oder wie gibt's das Wort dazu? Gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber nein, ich höre das auch ganz. Also gerade bei Ave Maria, ich habe das ja bewusst nicht nach Zeit sortiert, sondern wie ein Konzert angeordnet. Also dass man die Möglichkeit hat, sich auch wirklich so mitnehmen zu lassen oder eben zu erfahren, wie viel Gregorianik passt in so ein Bouvigit oder in so ein Rainer Kilius. Weil auch deren Ausbildung oder deren Verständnis von Musik resultiert ja aus dem, was 1000 Jahre zuvor begonnen hat.
Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Herr Andrea Hudak, und vielleicht allerletztes, wann kann man sich auf den Cherubini freuen?
Steht das schon? Also geplant ist Ende Mai, Anfang Juni. Ja. Also ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns damit.
Ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit, bin sehr neugierig und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und danke fürs Zuhören.